Verlier nie den Glauben an das Gute. Von Frieda Nellison. Gelesen von Vanessa Ambrosius. Es war eng. So eng, dass man aneinander stieß, sobald jemand den Raum verließ oder auch nur zwei Schritte nach vorne durch das Zimmer machte. Jeden Tag wurden mehr Menschen hergebracht. Ein ganzer Stadtteil nur für uns, abgeriegelt durch Mauern und Tore. Zu unserem Schutz, sagten sie. Ich stand in einem der Zimmer, in dem wir unsere Habseligkeiten verstaut hatten, und blickte erschrocken auf, als ein weiteres halbes Dutzend Personen in den Raum gedrückt wurde. Langsam musste es doch genug sein. Ich blickte über die Neuankömmlinge, die sich verstört in einer Ecke zusammendrückten und sich ängstlich umschauten. Die Uniformierten, die sie hergebracht hatten, grinsten, drehten sich um und verließen mit lautem Stiefelknallen das Haus. Ich war eine der letzten aus meiner Familie, die noch hier sein musste. Außer meinem jüngeren Bruder hatten alle schon abreisen dürfen. Hier rauskommen, das war es, worauf ich hoffte, worauf wir alle hofften. Mein Bruder Ben drängte sich durch die Menge zu mir. Keiner außer mir nannte ihn noch so. Alle nannten ihn bei seinem vollen Namen Benjamin. »Warum kommen immer noch mehr Leute? Wo sollen die denn schlafen? Ich will hier weg, Miri, ich will zu Mama.« »Ich weiß, Ben.« Ich fasste nach seiner dreckigen, verschwitzten Hand und drückte sie fest. »Hey, alles wird gut. Eines Tages werden endlich unsere Namen auf der Liste stehen. Das verspreche ich dir. Dann sind wir hier weg.« Ich lächelte ihm aufmunternd zu. Es fiel mir jeden Tag schwerer, meinem Bruder Mut und Kraft zu geben, während ich selbst immer weniger daran glauben konnte, dass wir jemals diesen Ort verlassen durften, dass wir endlich zu den Glücklichen gehören würden, die auf der Liste standen. Ich hatte aufgehört, die Tage mitzuzählen, seitdem wir aus unserem schönen Haus von Hitlers Leuten vertrieben worden und Mama und Papa uns vorausgereist waren. Jeden Tag kam jemand, um zu kontrollieren, ob auch alle den gelben Stofffetzen mit dem Stern, der uns alle als Juden kennzeichnete, trugen. Ich hasste das Abzeichen. Aber nur mit ihm kam man auf die gute Liste. Das hatten uns die Männer gesagt, als sie uns hergebracht hatten. Ich folgte Ben aus dem Raum in den Flur, wo sich nicht weniger Menschen drängelten. Der Gestank von Urin, gemischt mit dem Geruch von Blut, stieg mir in die Nase. Ich hielt mir die Hand vor mein Gesicht und versuchte, so gut es ging, die Luft anzuhalten. Leute liefen hektisch herum, auf der Suche nach Vermissten, die im Gedränge und Chaos des Hauses verloren gegangen waren. Auf dem Boden hockten und lagen Menschen, die sich vor Schmerzen krümmten. Jeden Tag starben viele von uns. Wir hatten fast nichts, kaum Lebensmittel und noch weniger Medikamente. Ich hatte das Gerücht gehört, dass es mutige Leute gab, die versuchten, Lebensmittel oder Waffen zu uns hineinzuschmuggeln. Ich wusste nicht, ob das stimmte. Das hätte ich mich jedenfalls niemals getraut. Der Steinboden unter meinen nackten Füßen war kalt und feucht. An manchen Stellen war er nass vom Regen, der durch die undichte Decke tropfte. Es hatte viel geregnet in den vergangenen Wochen. Wir liefen weiter auf der Suche nach etwas Essbarem, das sich vielleicht noch irgendwo in einem der anderen Räume befand und noch nicht entdeckt worden war. Ben und ich hatten ständig Hunger. Vor uns lag eine Frau auf dem Boden des Flurs, vom herrschenden Kommen und Gehen an die Seiten gedrängt. Ich kannte diese Frau. Sie hatte mir geholfen, als meine Eltern diesen Ort verlassen durften. Ich stieß meinen Bruder an die Seite und hockte mich zu ihr. »Hallo, Frau Rosenthal. Was ist mit Ihnen? Sind Sie krank? Warum liegen Sie nicht in einem der Zimmer? Sollen wir Sie irgendwo hinbringen?« Mühsam drehte die alte Frau ihr Gesicht in unsere Richtung. Sie brauchte einen Augenblick, ehe sie mich erkannte und ihre Augen zu leuchten begannen.
»Ach, mein Kind, du bist es, die kleine Miriam von Blumenbergs.«
Sie lächelte schwach.
»Meine Glieder schmerzen und mir ist so heiß und dann zittere ich wieder vor Kälte. Ich bin zu alt, um an einem Ort wie diesem zu sein. Das ist zu viel. Komm mir lieber nicht zu nah.«
Sie stöhnte vor Schmerz laut auf.
»Ich werde nicht mehr lange leben. Aber Kind, versprich mir eins. Verliere nie den Glauben an das Gute. Denn das gibt es, ja. Ich weiß, dass es das gibt.«
Ihre Stimme wurde schwächer. Es kam mir vor, als hätte sie mich und Ben vergessen, als spräche sie zu sich selbst. Mein Magen zog sich zusammen. Ich spürte, wie erneut ein Ruck durch die alte Frau fuhr, sie sich ein Stück aufrichtete und ihre fieberglühende, faltige Hand auf meinen Arm legte.
»Aber ihr werdet es schaffen. Ihr seid stark. Für mich ist es Zeit zu gehen. Ich wünsche dir viel Glück, kleine Miriam.«
Sie sank zurück auf den kalten Boden, ihre Hand rutschte von meinem Arm und ihre Augen schlossen sich. Der Körper der alten Frau wurde schlaff.
Frau Rosenthal, sagen Sie das nicht. Bleiben Sie hier. Bleiben Sie.
Eine Träne kullerte über mein dreckiges Gesicht. Ich biss mir auf die Lippe. Ich durfte jetzt nicht weinen. Nicht vor meinem Bruder. Ich sah mich zu ihm um. Seine Stirn in Falten legte er unbeholfen den Arm um meine Schultern.
Miri, weine ruhig. Es bin doch nur ich, der das sieht. Sie war nett. Ich, schluchzte ich. Das kann nicht sein. Es darf nicht sein, Ben. Sie war immer da. Immer, seit Mama und Papa abgereist sind. Und jetzt ist sie...
Ein Tränenschwall unterbrach mich.
Tot.
Das letzte Wort flüsterte ich. So unvorstellbar war das, was da gerade passiert war. Ich hob Frau Rosenthals Kopf vom Boden, legte ihn sanft auf ihren Arm und drückte Ben fest an mich. Jetzt sah sie eigentlich ganz friedlich aus, fast als hätte sie sich zu einem Schläfchen zurechtgelegt. Sie war alt und krank gewesen, und viele starben hier jeden Tag an Krankheiten. Und sie hatte recht, ich musste stark bleiben. Für mich, aber vor allem für Ben. Ich musste an das Gute denken, an das Gute glauben. Wir waren bisher nicht von diesem Ausschlag heimgesucht worden, der so viele umbrachte, und so sollte es bleiben. Wir waren am Leben. Und wir hatten uns. Langsam erhob ich mich. Komm, Ben, lass uns gehen. Auch wenn es sich unerträglich anfühlte, für Frau Rosenthal konnten wir nichts mehr tun. Tage und Wochen vergingen. Es wurde immer schwerer, je länger wir hier waren. Aus mir, der lebensfrohen, glücklichen und positiven Miriam, wurde ein Mensch, der jeden Tag unglücklicher und trauriger wurde. Der ständige Hunger war vor allem beim Einschlafen unerträglich und ich träumte jede Nacht von Brot. Unsere Kleider starrten vor Dreck, waren mit den vielen Löchern mehr Lumpen als Kleidung. Obwohl alle Häuser vor Menschen überquollen, brachten die Uniformierten jeden Tag mehr. Die Sonne kitzelte mich an der Nase und weckte mich. Mein Nacken schmerzte von dem durchgelegenen Strohsack, auf dem ich geschlafen hatte. Heute jedoch stand ich mit dem sicheren Gefühl auf, dass alles gut werden konnte. Am Mittag war endlich wieder eine Versammlung auf dem großen Platz. Ich räkelte mich und stand auf. Wie jeden Morgen sang ich leise das Lied, das meine Mutter immer für uns gesungen hatte, als sie noch da war. Damit fühlte ich mich nicht so verlassen. Ich vermisste sie so sehr. Das Lied half mir wenigstens ein bisschen zuversichtlicher in den Tag zu starten. Ben lächelte mich wie immer an. Mitsingen tat er jedoch nie. Wir teilten uns ein winziges Stück hartes Brot und tranken einen Schluck Wasser, das bräunlich aus dem Wasserhahn tröpfelte. »Ich geh raus«, sagte Ben und war verschwunden, ehe ich antworten konnte. Ich hockte mich zurück auf den Strohsack und schaute müde aus dem Fenster in den blauen Himmel, an dem die Schwalben mit ihren hohen Schreien Fangen spielten. Wie gerne wäre ich eine von ihnen. Es war Mittag, als laute und herrische Stimmen durch die Häuser schallten.
»Herkommen, auf den Platz!«
Alle sprangen auf und drängten sich durch die Flure, die Treppen hinunter aus dem Haus zum Platz. Ich ließ meinen Blick mit zusammengekniffenen Augen über die Menge schweifen und sah Ben, der mich schon entdeckt hatte und sich zu mir durchdrängelte.
»Hey, heute stehen wir auf der Liste. Glaub ganz fest daran!« ermunterte ich ihn, als ich sein sorgenvolles Gesicht sah und knuffte ihn liebevoll mit dem Ellbogen in die Seite.
Seine Mundwinkel hoben sich ein bisschen höher und er nahm meine Hand. Ich drückte sie fest.
»Herhören! Alle, die wir aufrufen, treten vor und kommen anschließend zusammen hier herüber«, brüllte einer der Uniformierten so laut, dass ich zusammenzuckte. »Stern Levi, Stern Ruth, Stern Ismael, Freud Deborah, Freud Rahel, Schmidt Esther, Blumberg Miriam, Rothschild Michael, Rothschild Sarah, Rothschild Hilde, Müller Jakob, Müller Jonathan.«
Die Liste wurde geräuschvoll zugeschlagen. In meinem Kopf dröhnte es. Ich stand auf der Liste. Ich war eine der Glücklichen, die heute endlich hier raus durfte, in ein besseres Leben. Ich würde Mama und Papa nach all der Zeit wiedersehen.
»Miri, Miri, ich«,
wisperte Ben und eine Träne lief über sein schmales Gesicht. Er schluckte.
»Du darfst endlich hier raus.«
In meiner Freude hatte ich Ben vergessen. Wie ein Blitz sprang das schlechte Gewissen in mein Herz. Ich durfte ihn nicht allein lassen. Er war mein kleiner Bruder. Ich musste ihn doch beschützen. Wie sollte er ohne mich zurechtkommen? Wir hatten nie darüber gesprochen, was passieren würde, wenn wir getrennt würden. Ich hatte die Vorstellung nicht ertragen, auch noch ihn zu verlieren. Aber mir blieb keine Wahl. Ich musste jetzt gehen. Sich den Uniformierten zu widersetzen, bedeutete, dass man die einzige Chance, diesen Ort verlassen zu können, verschenkte. Eine zweite gab es nicht. Zumindest nicht lebend.
Auch das hatte man uns bei unserem Umzug gesagt. Ich musste hier aber weg, denn ich konnte das alles nicht mehr ertragen. Benny, du schaffst das. Denk an das, was Frau Rosenthal gesagt hat. Du bist stark. Als nächstes stehst du auf der Liste. Mir liefen Tränen über die Wangen. Ich durfte weg, aber ohne Ben. Wir werden uns wiedersehen, das verspreche ich dir. Ich fahre nur vor und warte mit Mama und Papa auf dich. Du kannst... In diesem Moment unterbrach uns die herrische Stimme. Aufgerufene vortreten! Ich trat einen Schritt nach vorne, Bens eiskalte Hand in meiner. In einer geraden Reihe mitkommen! Na los, wird's bald! Ich blickte mich zu meinem Bruder um. Sein verzweifeltes Gesicht ließ mein Herz innerlich in 1000 Stücke zerbrechen. Ich stolperte ein Stück weiter vorwärts, den Blick verzweifelt auf Ben gerichtet, zögerte, als ein Stoß mich schmerzhaft im Rücken traf und ich nach vorne taumelte. Ich konnte Ben nicht mehr halten. Unsere Hände rutschten auseinander und mit einem Mal berührte mein Daumen nur noch meine eigene Hand. Ich schaute meinen Bruder ein letztes Mal an, drehte mein Gesicht und zwang mich weiter. Meine Gedanken rasten. Ich würde alles dafür tun, Ben den schönsten Empfang vorzubereiten, den er sich vorstellen konnte. Er würde schnell nachkommen. Die wussten doch, dass er ein Kind war und zu uns gehörte. Unsanft wurden wir aus dem eisernen Tor gestoßen, durch das ich einst diesen grausamen Ort betreten hatte. Aber jetzt war es vorbei. Zumindest für mich. Meine Beine schmerzten von dem langen Marsch zum Bahnhof, bis wir endlich stehen bleiben durften. Ich spürte die anderen, die dicht neben mir standen. Vor uns lag ein Gleis. Der Zug, der dort wartete, sah anders aus, als ich sie kannte. Ich sah weder Fenster noch eine normale Tür, die in das Innere des Waggons führte. Er sah eher danach aus, als würde er Tiere transportieren. Ich seufzte erleichtert. Das war noch nicht unser Zug und wir würden erst einmal ausruhen können. Ich drehte meinen Kopf, als ein scharrendes Geräusch an mein Ohr drang und erblickte immer mehr Menschen, die auf den Bahnsteig drängten. Es wurde voller und voller. Eine Menge grauer, zerlumpter Gestalten, wie ich selbst eine war. Ein Mann wehrte sich gegen einen der Männer, die uns bewachten. Er schlug um sich, versuchte den Ring an Bewachern zu durchbrechen. Zwei Uniformierte packten ihn grob. Der eine schlug ihm so heftig auf den Rücken, dass der Mann ächzend auf die Knie sank. »Nein, lassen Sie mich los! Ich bleibe bei meiner Frau und den Kindern, ich...« Einer der Männer in Uniform nickte einem anderen zu. Langsam schlenderte der auf die Gruppe zu, zog eine Pistole aus einer Art Tasche, die an seinem Gürtel befestigt war, hob die Hand, zielte auf die Stirn des knienden Mannes und drückte ab. Ich schrie auf, verstummte aber sofort. Nur keine Aufmerksamkeit auf mich ziehen, fuhr es mir panisch durch den Kopf. Stumme Schluchzer schüttelten meinen Körper. »Was machten die da? Warum taten sie hier so etwas?« Sie wollten uns doch helfen. Doch mir blieb keine Zeit, darüber nachzudenken, denn in diesem Moment kamen drei der Männer auf uns zu. Mein Bauch verkrampfte sich. »Rein da!« brüllten sie und zeigten auf die jetzt geöffneten Waggons. Ohne weiter zu zögern, setzte sich die Menge in Bewegung. Nur noch in den Zug. Hauptsache weg hier von diesen Männern, von diesem Ort und von dem Toten, den ich nicht angucken wollte. Nach der Fahrt würde ich endlich frei sein. Alle drängelten sich in den Wagen, um auch sicher mitfahren zu dürfen. Endlich war ich an der Reihe. Ich setzte meinen Fuß auf die Rampe und trat ein. Der Waggon war bereits überfüllt. Ich musste mich dicht an die Seite drücken, damit ich noch reinpasste. Ich war eine der Letzten, die einstiegen. Warum gab es keine Sitze? Und warum wurden alle so eng aneinander gedrückt? Vielleicht wollten sie, dass besonders viele mit in die Freiheit fahren konnten. So musste es sein. Auch wenn eine leise Stimme in meinem Kopf flüsterte, dass ich mich selbst gerade belog. Mit einem lauten Krachen schloss ich die Tür. Augenblicklich wurde es dunkel. Es dauerte lange, bis der Zug sich endlich in Bewegung setzte. Es war unerträglich heiß und eng. Mein Arm, der an die Wand des Waggons gequetscht wurde, schmerzte von Minute zu Minute mehr. Wir standen so dicht, dass ich es nicht schaffte, ihn zu bewegen. Kinder weinten. Eine alte Frau begann leise ein Gebet vor sich hin zu murmeln. Immer mehr fielen ein. Der leise Singsang war beruhigend. Trotz allem, was ich heute erlebt hatte, zog ein kleines Lächeln über mein Gesicht. Nur noch diese eine Zugfahrt. Dann hatte ich es geschafft. Wir fuhren und fuhren. Ich konnte nicht sagen, wie lange wir schon in diesem Zug waren. Es kam mir wie eine Ewigkeit vor. Immer wieder riefen Menschen um Luft, um Wasser, um Platz. Auch mir fiel das Atmen immer schwerer. Aber ich war jung und ich hatte Glück. Ich stand mit dem Kopf an einem Spalt, der wenigstens ein bisschen Sauerstoff reinbrachte. Doch es half immer weniger. Mein Kopf wummerte und allmählich wurde mir schwindelig.
Miriam, halt durch. Du schaffst das. Mama und Papa warten. Halt durch, halt durch, halt durch, flüsterte ich im Rhythmus des ratternden Zuges. Warum behandelten uns diese Leute, als wären wir wertloser als Vieh oder Dreck, den man mit Füßen treten konnte? Warum wurden wir so in unser neues, in unser gutes Leben gebracht? Ich verstand es nicht und schob diese Gedanken weg von mir. Wie es Ben wohl ging? Was er wohl machte ohne mich? Ich musste schlucken und zwang mich erneut einzuatmen. Mir wurde schlecht. Wenn wir nicht so eng stehen würden, würde ich ohnmächtig zur Seite kippen. Ich schloss die Augen und summte Mamas Lied. Ich konnte sie vor mir sehen, den Stoff ihres bunten Sommerkleides auf meiner Wange spüren und mir einbilden, ich würde den feinen Duft ihrer frisch gewaschenen Haare riechen. Ein Lächeln glitt über mein Gesicht. Endlich wurde der Zug langsamer, rollte aus und blieb stehen. Waren wir angekommen? Wir schauten uns an. Niemand sagte ein Wort. Dann öffneten sich die Türen und Sonnenlicht und frische Luft strömten zu uns herein. Das Licht blendete mich nach der langen Dunkelheit. Ich musste blinzeln. Die ersten Menschen stiegen aus dem Waggon. Gleich war ich an der Reihe. Dann würden mich Mama und Papa in ihre Arme schließen. So würde es sein. Ich stolperte die Rampe hinunter und blickte mich um. Das Lächeln auf meinem Gesicht erstarb, als ich die vielen Uniformierten mit ihren Hunden sah, die uns erbarmungslos vorwärts trieben. Meine Eltern waren nicht gekommen. Ich lief mit den anderen durch ein großes Tor. Arbeit macht frei, stand darauf.